HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing und Mariella Milkova. Paris, Texas, Der Himmel über Berlin oder Buena Vista Social Club. Diese Filme gehören zu den erfolgreichsten von Wim Wenders. Nach dem Ehrenbären für sein Lebenswerk auf der diesjährigen Berlinale und der dritten Oscar-Nominierung kommt nun Anfang April sein neuer Film bei uns in die Kinos. Everything Will Be Fine heißt er, mit James Franco und Charlotte Gainsbourg in den Hauptrollen. Wir haben Wim Wenders in Berlin getroffen und mit ihm gesprochen über sein neues Werk, über die vielen persönlichen Erfahrungen, die er immer wieder in seine Filme einfließen lässt und über seinen 70. Geburtstag, der im Sommer ansteht. Der große deutsche Filmemacher Wim Wenders jetzt in HR Info, das Interview. Wim Wenders, wann waren Sie zum letzten Mal im Kino?
So richtig im Kino und richtig schön im Kino war ich zum letzten Mal mit Ida. Zweimal hintereinander.
Ida, das ist ja der polnische Film, der den Oscar als bester fremdsprachiger Film bekommen hat.
Richtig.
Was hat Ihnen daran Spaß gemacht?
Das hat mich so gefreut, dass man einen Schwarz-Weiß-Film heute mit so viel Abenteuerlust machen konnte und so eine Geschichte, so eine eigentlich recht intime Geschichte, so allgemeingültig erzählen konnte und so abenteuerlustig und so verrückt und berührend gleichzeitig. Ein wunderbarer Film.
Wir haben uns mal die aktuellen Kinocharts angeguckt. Da steht auf Platz 1 momentan Cinderella mit Cate Blanchett als böse Stiefmutter.
Würden Immerhin Sie sich so einen Streifen angucken? Cate Blanchett ist gerade vor 10 Tagen getroffen.
Bei den Oscarverleihungen?
Bei den Spirit Awards. Das war am Tag vorher. Bei den Oscars war sie zwar auch, aber da habe ich mich nie mehr getraut. Aber bei den Spirits haben wir 10 Minuten gequatscht.
Und erwartet sie dann, dass Sie sie gesehen haben in Ihrem Film?
Das nach Cinderella hat sie mich nicht gefragt. Aber ich glaube, ich habe so ungefähr alles andere gesehen.
Auf Platz 2 steht momentan Kingsman, die Verfilmung der Comicreihe um eine britische Agentenspezialeinheit. Würden Sie sich das angucken?
Da wüsste ich doch ein paar andere Filme, die ich mir erst angucken wollen würde.
Auf Platz 3 Fifty Shades of Grey?
Den habe ich gesehen, sogar im Kino in New York.
Ach was. Und da musste sie nicht ihre Frau reinzwingen?
Nee, ich glaube, die wollte da eher nicht reingehen. Die ist zur selben Zeit durch einen Schneesturm gegangen.
Wollten Sie sich Anregungen holen?
Nee, überhaupt nicht. Aber es war das nächste Kino.
Wim Wenders in HR Info, das Interview. Anfang April kommt Ihr neuer Film in die Kinos, Everything Will Be Fine. Auf der Berlinale war die Premiere. In dem Film geht es um einen jungen Schriftsteller, gespielt von James Franco, der eine Schreibblockade hat und dann Auto fährt, einen Jungen überfährt, tötet und mit dieser Schuld erstmal gar nicht leben kann. In dem Film geht es um ganz vieles, um Trauer und Vergebung, um Schuld und um Bewältigung eines Traumas. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema?
Es kam zu mir in Form eines Drehbuches. Und das passiert eigentlich oft, weil ich kriege viele Drehbücher geschickt, aber normalerweise lese ich da ein paar Seiten und dann lege ich es wieder weg oder gebe es jemand anderen oder zum Lektorieren oder sage gleich, da kann ich nichts mehr anfangen. Und dieses Drehbuch habe ich bis zu Ende gelesen und war sehr, sehr davon angetan und habe es dann meinem Partner gegeben, dem Jean-Pierre Ringel, und der fand es auch toll.
Und was hat Sie an diesem Thema gereizt?
Dass das so was Allgemeines war. Es geht ja einem oft so, zumindest mir ist das im Leben oft so gegangen, dass man sich denkt, hätte ich das doch anders gemacht. Ich habe zwar nie jemanden überfahren, aber es gibt ja auch andere Situationen, wo man verantwortlich ist dafür, dass andere Leute unglücklich sind.
Sagen Sie bitte mal ein Beispiel aus Ihrem persönlichen Leben.
Ich habe mal als allererstes traumatische Erfahrung mit meinem Bruder gespielt und da haben wir getollt und wir haben uns an den Händen gehalten und im Kreis gedreht und dann habe ich ihn losgelassen. Und dann ist er mit dem Hinterkopf auf einen Felsen und dann sprudelte das Blut nur so raus und das war furchtbar. Dann musste er genäht werden. Hm. Und das war das erste Mal, dass ich dieses Gefühl gekannt habe, dass man verantwortlich ist für alles, was man tut und dass das auch ganz böse sein kann. Aber manchmal muss ja nicht so was Schlimmes passieren, dass man sich hinterher denkt, hätte ich doch und wäre doch. Und wenn ich das jetzt nochmal anders machen könnte, würde ich es bestimmt anders machen. Und darum geht es ja nur in dem Film, weil der ist ja nicht schuld daran, dass da ein Kind stirbt. Er ist nur beteiligt gewesen. Und Schuld ist eigentlich eh niemand. Auch die Mutter hält sich für schuldig und der kleine Bruder, der dabei war, hält sich für schuldig. Alle haben Grund, sich für schuldig zu halten und alle müssen damit umgehen, wie dass sie damit leben müssen und wie sie damit leben müssen.
Und James Franco, der spricht so nicht wirklich über seine Gefühle. Ja, also er geht damit halt eben
wie ein Mann um.
Ja, das heißt, Sie sprechen auch nicht gerne über Ihre Gefühle?
Nee, angeboren ist man nicht, aber man lernt ja nicht aus. Frauen machen das ja anders. Das kriegt man ja allmählich mit, dass Frauen eine andere Art und Weise haben, Sachen auf den Tisch zu legen. Und es erst gut ist, wenn man darüber geredet hat. Und
das ist gesünder.
Ja, es ist viel gesünder. Es reicht auch manchmal nicht, einmal darüber zu reden, sondern man muss zweimal oder dreimal darüber reden. Und wenn man als Mann schon darüber redet, dann muss ja einmal reichen, wenn es einmal gesagt ist. Und das sind ja so ganz grundsätzlich verschiedene Arten, mit Trauma oder mit überhaupt Problemen umzugehen. Und Männer sind doch da eher dabei zu sublimieren, also es auf andere Art und Weise aus der Welt zu schaffen. Und der Schriftsteller Thomas schreibt halt lieber drüber und denkt, damit kriegt es auch aus der Welt.
Wim Wenders zu Gast in HR Info, das Interview. Uns interessiert der Mensch Wim Wenders hinter den Filmen, der immer wieder auch persönliche Erfahrungen hineingibt in seine Werke. Wie Sie uns ja schon erzählt haben, in den meisten Ihrer Filme wird ja sehr wenig gesprochen. Dieses Schweigen der Menschen, die meistens auf einer Sinnsuche sind, das ist ja sowas, was einen Wenderschen Film ausmacht. Wo kommt dieses Schweigen her?
Ich habe nur gerade gedacht, da gibt es ja einen Film, Das Schweigen der Lämmer. Da habe ich nur gerade gedacht, Das Schweigen der Männer müsste man mal drehen.
Ja. Haben Sie doch schon gedreht.
Habe ich schon gedreht. Aber dann bricht es ja auch manchmal aus innen raus. Hin und wieder. Da kommt einer zum Beispiel vor in Paris, Texas, der sagt 1,5 Stunden keinen Ton. Und dann erzählt er eine lange Geschichte. Ich denke eigentlich, dass Filme viele Möglichkeiten haben, beredt zu sein. Und dass das Reden nur eine und eine vielleicht überschätzte Möglichkeit ist. Aber manchmal geht es nicht ohne, ja.
In Ihren Filmen oder zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe, gibt es so diese Vaterrolle nicht wirklich. Bei Alice in den Städten kein Vater. Und so die Vaterrolle fehlt immer so ein bisschen. Wären Männer anders, wenn der Vater irgendwie präsenter wäre?
Es kommen im Gegenteil viel mehr Männer vor als sonst. Nur müssen sie meist dazu geprügelt werden. Also Don Comnockin, der merkt erst im Laufe des Films, dass er Vater ist. Und auch Thomas in Everything Will Be Fine erkennt eigentlich erst ganz spät, dass er für diesen jungen Mann eine Vaterfigur ist und dass er ihm das schuldet. Also viele Männerfiguren bei mir kommen erst drauf, dass sie als Vater gefordert sind. Auch Travis in Paris, Texas entdeckt ja eigentlich erst seine Vaterrolle. Und in Alice in Städten, der gute junge Mann, der halt dieses Kind begleiten soll und dann an der Backe hat, ist ja auch ein bisschen eine Vaterfigur, die er da erlernt und die er auch zu schätzen lernt, obwohl er sie anfangs eigentlich komplett ablehnt.
Aber wirklich präsent sind die Väter ja nicht. Und
richtig.
Sie waren ja auch selbst nie als Vater gefordert.
Das stimmt. Das war in meinem Leben nicht drin.
Aus medizinischen Gründen.
Aus medizinischen Gründen, da gab es Probleme nach dem Krieg und da konnte man gegen einiges nicht geimpft werden. Und dann, wenn man das dann hatte, dann hatte das Nachfolgen. Und das habe ich als 20-Jähriger mitbekommen, sodass ich also wusste, ich kann das nicht selber sein.
Sie können keine Kinder zeugen.
Richtig.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Das hat mir, glaube ich, eine andere Möglichkeit gegeben, mit Kindern umzugehen. Ich bin zwar kein Vater, aber der beliebteste Godfather. Auf Englisch kann man das ja schöner sagen als auf Deutsch. Der Pate ist ja ein bisschen kostkomisches.
Der Onkel mit den Geschenken.
Ja, richtig. Ich bin der beliebte Onkel aus Amerika lange Zeit gewesen. Aber ich habe auf diese Art irgendwie viele Kinder adoptiert sozusagen. Und auch meine eigenen Filme immer als Kinder großgezogen.
Der Film Everything Will Be Fine, da ist Everything in 2 Worten geschrieben und der Film ist in 3D und auf Englisch. Also Sie haben sich auf ein Neuland gewagt. Ja? Vielleicht erstmal den Titel Everything, jedes Ding wird gut. Die Hoffnung, dass doch noch alles gut wird und so bleibt.
Naja, ich wollte nicht, dass es so heißt, es wird schon alles gut. Und das ist in Everything Will Be Fine ja drin, so beschwichtigend wird schon alles werden, ne? Aber Everything, alles auseinandergeschrieben, jedes Ding, es wird jedes einzelne Ding gut, das muss man dann schon ernst meinen, es wird echt alles gut. Und das wollte der Film auch erzählen, dass alles gut werden kann, wenn man sich anders drauf einstellt, auf den anderen. Den anderen in sein Leben reinlassen. Und das ist für so einen wie den Thomas schwer, der schreibt dann lieber über den Christopher, als dass er ihn in die Arme nimmt.
Ist James Franco in dieser Rolle eine Art alter Ego? Er ist ja auch Künstler, er schreibt. Sie haben ja auch ganz am Anfang noch nicht so richtig gewusst, wo es hingehen soll, die Reise, ob Sie Maler werden, Musiker, und dann kam am Ende der Film.
Ich war auch eher verstockt und nicht so leicht dazu zu bewegen, über irgendwas zu reden. Das habe ich dann auch langsam erst gelernt und auch nicht zuletzt durch das Filmemachen und dadurch, dass das so eine soziale Angelegenheit ist und wenn man sich nicht mitteilt, kommt auch nichts dabei raus. Ich bin froh, dass ich diesen Beruf gewählt habe, sonst wäre ich einer geblieben wie der James Franco. Nun aber auch im Film keiner bleibt, weil er lernt ja, er ist ja lernfähig, wenn es auch ein bisschen lange dauert.
Wie sind Sie auf James Franco als Hauptdarsteller gekommen?
Das ist eine gute Frage, weil ich lang gesucht habe. Und eigentlich vor allem jemand wollte, der von dem Grundproblem was versteht, nämlich das Leiden anderer zu verarbeiten in Film, Drehbuch, Roman. Also der Schauspieler, der es ja spielen musste, es musste ja letzten Endes ein Schauspieler sein, musste aber auch was von dem kreativen Akt des Sublimierens was verstehen. Und dann habe ich den James kennengelernt in genau so einer Situation, nämlich wir haben gemeinsam ein Drehbuchseminar gemacht. Dabei habe ich gemerkt, dass er sehr, sehr viel über das Schreiben wusste und auch sehr, sehr viel davon wusste, wie man aus Erfahrung eine Szene macht oder was schreibt. Und dann fand ich ihn sowieso in den Filmen, die ich gesehen habe, schon richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, das ist der, der die Rolle spielen kann.
Wie suchen Sie eigentlich generell Schauspieler aus für Ihre Filme? Muss da so eine persönliche Beziehung entstehen, bevor Sie dann denjenigen in die Hauptrolle setzen?
Eigentlich drücke ich mich vor dem Akt des Besetzens wie kaum ein anderer. Und am liebsten mache ich Filme mit Leuten, die ich schon kenne. Weil man weiß überhaupt nicht, wer jemand ist. Auch wenn man sich trifft und gut miteinander auskommt und dann redet und so. Und dann fällt die erste Klappe und dann weiß man erst, wen man eigentlich genommen hat. Und eigentlich schreibe ich lieber für Leute, von denen ich weiß, dass sie die Rolle spielen. Und schreibe das von Anfang an für die. Dann komme ich um diesen Akt des Besetzens drumherum. Der ist nämlich ziemlich unmenschlich. Normalerweise also dieses Casting, wo man dann im Büro sitzt und dann kommen 100 Leute am Tag rein und stellen sich vor für die Rolle, ist das Schlimmste in dem ganzen Beruf des Regisseurs und übrigens auch im Beruf des Schauspielers.
Weil Sie eine Wahl treffen müssen?
Nee, weil es nämlich in der ersten Sekunde klar ist. Der Mann oder die Frau kommen zur Tür rein und sie können eigentlich gleich wieder umkehren, weil meistens wissen die, dass sie nicht richtig sind und ich auch. Und dann muss man trotzdem 10 Minuten reden und eventuell eine Szene lesen. Kann denen ja nicht gleich sagen, gehen Sie wieder zurück.
Das aber wird Sie nix. Sind doch Wim Wenders, Sie können das doch sagen.
Das kann ich doch nicht sagen. Die haben sich doch vorbereitet. Haben doch auch berechtigte Hoffnung, dass sie die Richtigen sein könnten. Aber das Besetzen ist ein ganz, ganz grausamer Akt.
Und am Set, wo die Ellen ist dafür bekannt, dass er seine Schauspieler laufen lässt. Fassbinder war dafür bekannt, dass es seine Schauspieler ein bisschen drangsalierte. Wie viel geben und nehmen und wie groß ist der Austausch bei Ihnen auch am Set?
Also jeder Schauspieler bringt eigentlich schon die Arbeitsweise mit. Wenig Schauspieler sind in der Lage, für einen anderen Regisseur völlig anders ranzugehen an die Rolle. Die meisten sind entweder solche, die richtig gerne proben und richtig gerne Anweisungen haben und richtig gerne ruhig ein paar Mal machen und dann drehen. Und dann gibt es wieder andere, die möchten gar nicht proben und möchten lieber sofort vor die Kamera und dass man sofort dreht. Und jeder Schauspieler hat eigentlich schon bringt die Schauspielführung schon mit.
Das heißt, Sie arbeiten durchaus mit Diven zusammen, die auch manchmal schwer zu handeln sind?
Das habe ich tatsächlich hin und wieder geschafft. Ich habe auch ein paar ganz komplizierte Leute vor der Kamera gehabt und habe mir dann gewünscht, ich hätte es vorher gewusst.
Zum Beispiel?
William Hurt.
Das ist der Schauspieler, mit dem Sie 1990 den Film Bis ans Ende der Welt gedreht haben.
Ja, aber er hat es dann selber auch gewusst und hat dann Jahre später auf der Straße mich angehalten und gesagt, Wim, ich war ein solcher Idiot. Es war nicht einfach mit mir, richtig? Da habe ich gesagt, ja, es war nicht einfach mit dir.
Und prallen da Egos auch aufeinander?
Egos? Ich doch nicht.
Sie nicht? Keine Diva?
I'm easy.
Aber Regisseure sind auch Alpha-Tierchen des Öfteren.
Wir sind auch meist im August als Löwen geboren. Eine ganz auffällig große Zahl von Regisseuren.
Der Löwe, der brüllt dazu. Gerne.
Richtig.
Das tun Sie auch am Set.
Auch ein leichtes Grollen wird dann oft als Brüllen empfunden.
H-Info, das Interview heute mit dem großen deutschen Filmemacher Wim Wenders. Sie haben ja vor kurzem auf der Berlinale den Ehrenbären bekommen für Ihr Lebenswerk. Und es gibt ein Video von diesem Augenblick. Das kann man auf der Berlinale-Homepage sehen. Da hat Ihnen der Festivalleiter Dieter Koslik höchstpersönlich den goldenen Bären überreicht. Und anschließend stehen Sie auf der Bühne und lächeln fast ein bisschen schüchtern ins Publikum. Waren Sie da einfach nur gerührt oder sind Ihnen solche Situationen, wo Sie im Mittelpunkt stehen, obwohl Sie ein Löwe sind vom Sternzeichen her, generell etwas unangenehm?
Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Löwen ist vom Sternzeichen her, aber ich glaube, es ist kaum was schwieriger, als Komplimente irgendwie vernünftig zu ertragen. Ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll. Und einen Preis zu bekommen, meine einzige Möglichkeit ist zu sagen, das ist für den Film, also sozusagen von mir weg hier, das gehört, und auch dieser Ehrenbär, das ist wegen dem Lebenswerk und so, aber doch nicht für mich persönlich. Das ist vielleicht für Löwen grundsätzlich schwierig, gestreichelt zu werden.
Haben Sie da sich eine Strategie überlegt? Weil Sie haben ja jetzt nicht nur einen Preis, sondern gleich mehrere. Und die Oscars und die Nominierungen und die Auszeichnungen, da haben Sie doch bestimmt inzwischen eine kleine Strategie entwickelt.
Es ist nach wie vor nicht leicht. Das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man sowas macht, wie ich mache, dass es dann bewertet wird. Und dass es dann Kritiken gibt oder auch Preise, gute Kritiken und schlechte. Letzten Endes habe ich mich dann gewöhnt, dass ich die alle nicht lese. Also weder die guten, weil davon kriegt man eher so ein inflated ego, oder die schlechten, dann fühlt man sich wie der letzte Depp. Und dann habe ich gedacht, ich lese beide nicht mehr. Und mit den Preisen kann man es ja nicht so machen. Man kann ja nicht sagen, ich nehme sie alle nicht an. Also das größte Problem in meinem Leben war die Goldene Palme für Paris, Texas. Dann war ich 3 Jahre arbeitslos, weil ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Weil alle Welt wollte eigentlich nur, dass ich so weitermache und das bitte nochmal mache. Also habe ich 3 Jahre nichts gemacht und dann habe ich das krasse Gegenteil gemacht. Mit einem Schwarz-Weiß-Film in Berlin, im Himmel über Berlin, habe ich gedacht, jetzt werde ich in der Luft zerrissen, weil das ist genau das, was sie alle nicht wollten nach Paris, Texas. Aber es war auch das einzige Richtige. Und eigentlich ist das, glaube ich, in dem Beruf noch am schwersten, mit den Erwartungen umzugehen. Ich glaube, das ist bei Autoren oder Malern oder Musikern ein bisschen anders.
Also sich nicht so festlegen zu lassen,
ja,
auf eine Richtung. Aber ich glaube, man kann sagen, 2015, das ist offenbar Ihr Jahr. Erstmal die Ehrung auf der Berlinale, dann zum 3. Mal Oscar nominiert für Ihren Doku-Film Salz der Erde. Und am 2. April startet der neue Spielfilm Everything Will Be Fine. Und gerade eben hat das MoMA, also das Museum of Modern Art in New York, eine Werkschau gezeigt. Wie erklären Sie sich, dass Sie im Augenblick gerade wieder so angesagt sind?
Ich nehme an, das ist eine Welle. Und manchmal ist man oben und manchmal ist man unten.
Das ist die Wim Wenders-Welle.
Und gerade im Moment ist die Welle irgendwie ziemlich oben. Das heißt, sie geht auch wieder runter.
Sie mögen diese Welle nicht so, oder? Wie muss man das verstehen?
Ach, ich halte den Kopf über Wasser.
Und hat jetzt die 3. Oscar-Nominierung Hollywood, Sie sind ja in Los Angeles ja fast schon so ein Stammgast geworden, haben sich da Türen aufgetan für Sie, wo Sie jetzt vielleicht sagen, neue Möglichkeiten?
Niente.
Weil Sie nicht wollten?
Nö, weil da türen sich deswegen keine Türen auf. Dokumentarfilme sind ja, haben ja ganz eigene Gesetze. In Europa werden Dokumentarfilme auch grundsätzlich ganz anders gemacht als in Amerika. Und es wird auch anders finanziert, es wird auch anders rangegangen. Und dass ich jetzt deswegen es irgendwie leichter hätte, den nächsten Dokumentarfilm zu machen, glaube ich überhaupt nicht. Und dreimal nominiert gewesen zu sein, bringt außer in der Biografie eigentlich gar nichts.
Hat sich auch nicht gereizt, Hollywood?
Ich war ja da, habe lange da gelebt. Und letzten Endes in Hollywood nur europäische Autorenfilme gemacht und letzten Endes alles in Europa finanziert, was ich in Amerika gedreht habe. Das waren 7 Filme. Einer davon war ein Studiofilm, das war Hammett, und 6 andere hätte ich genauso gut hier bleiben können.
Wim Wenders in HR Info, das Interview. Sie feiern in einem halben Jahr Ihren 70. Geburtstag.
Ich bin im 70. Lebensjahr.
Ja, genau. In Ihrem neuen Film spielt die Einsamkeit des James Franco ja eine große Rolle. Wie wir auch gelernt haben, ist es auch ein Teil von Ihnen selbst, der in den Filmen zum Ausdruck kommt. Müssen wir uns das so vorstellen, dass Sie auch Ihren 70. eher einsam feiern wollen? Oder gibt es eine große Party?
Wie ich das schon wüsste, wäre ich ja beruhigt. Das mit der Einsamkeit ist so eine Sache. Das ist ja auch eine Tugend, einsam sein zu können. Und manchmal wünscht man sich ja nichts anderes, als dass man auch mal allein sein kann. Die Einsamkeit hat ja eine schlechte Presse, weil viele Leute es nicht gerne haben oder nur ungut damit zurechtkommen. Ich wünsche mir für meinen Geburtstag, dass da schon ein paar Leute zusammenkommen, aber ich will es auch nicht zu öffentlich haben. Und Einsamkeit ist eigentlich für mich im Moment eher so eine Sehnsuchtsvorstellung, die mir schon lange nicht mehr gelungen ist.
Wirklich?
Ja.
Und die Zahl 70, macht Ihnen das irgendwie, kommen da Ideen auf, Sachen, die Sie noch unbedingt verwirklichen wollen?
Naja, da kommt einem dann schon deutlich vor Augen, dass man nicht mehr unendlich viel Sachen machen kann. Vor allem, weil ja Filme immer länger dauern. Jetzt Everything Will Be Fine hat 5 Jahre gedauert, vom Beginn bis er fertig war. Selbst das Salz der Erde hat 3 Jahre gedauert. Also wenn man 70 ist, hat man nicht mehr unendlich viele Projekte, sodass es eigentlich immer wichtiger wird, was man nicht mehr macht, als das, was man macht.
Momentan ist ein Kinofilm sehr erfolgreich. Til Schweiger hat mit seinem neuen Film Honig im Kopf die 6-Millionen-Marke geknackt. Sind Sie neidisch? Würden Sie auch gerne eine 6-Millionen-Marke knacken?
Der eine oder andere Film von mir hat die Marke auch hinter sich gelassen, insgesamt in der ganzen Welt. So ein Film wie Paris, Texas oder Himmel über Berlin sind so bei 20 Millionen, würde ich mal schätzen. Aber die haben auch ihre Zeit dafür gebraucht. Und dem Till gönne ich das von Herzen. Vor allem deswegen, weil ich finde, dass das sagt, dass es eine gesunde Filmkultur in Deutschland gibt. Wenn es nämlich Komödien gibt, die so einen Zuspruch haben, ist irgendwie an der gesamten Filmindustrie und Kultur was in Ordnung. Und das gibt es auch in allen Ländern immer wieder, dass es so Blockbuster-Komödien gibt. Und das ist eigentlich die Urzelle von was, wo dann drumherum auch viele kleine Pflanzen gedeihen.
Könnten Sie eigentlich auch Komödie machen?
Das ist mein Lebenswunsch.
Also doch noch eine Aufgabe.
Eine große Aufgabe, und allmählich, glaube ich, bin ich reif dafür.
Worüber können Sie lachen?
Also ich kann zum Beispiel bei Jacques Tati lachen, wo alle um mich rum gucken, was hat der denn überhaupt? Was findet denn da so komisch? Ich kann auch beim Buster Keaton lachen, wo andere Leute weinen. Ich weiß nicht, ich finde, Komödien sind so wahrscheinlich das Schwerste, was man machen kann, und gleichzeitig das Zufriedenstellendste. Ich glaube, dass es kaum was Schöneres gibt, als dass andere Leute zum Lachen bringen. Und hier und da habe ich das so verkappt, ja auch mal so reingestreut hin und wieder. Aber so eine Komödie habe ich mich noch nicht getraut, gebe ich offen zu.
Danke, Wim Wenders. Sein neuer Film Everything Will Be Fine kommt am 2. April bei uns in die Kinos. Weitere Infos zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Jan Tussing und Mariella Milkova.